Ich freue mich, wieder im Markgräfler Land zu sein. Das sind viele Erinnerungen. Es war so schön, wir sind ja heute Nacht von der Donau, einen Tag früher sind wir heimgefahren, um hier zu sein. Und das war interessant. Einer hat zufällig am Tisch erzählt und hat gesagt, ich war bei den Fackelträgern. Und er hat eine Geschichte vor 10 Jahren, die hat einer ausgelegt und das war der blinde Bartimäus. Und das war für mich der Punkt, mein Leben ganz auf Jesus zu legen. Und gestern noch beim Frühstück sprach ich mit Reinhard Walter, später Oberkirchenrat in Thüringen war. Da sagt, ich bin dort durchs Markgräfler Land gegangen als junger Kerl und habe überall die Geschichte von Bartimäus ausgelegt. Das war mir so wichtig in der Mitarbeit damals in der Gemeinschaft und in den CVJM. Und wir hören auf diese Geschichte, die steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, 46 bis 52. Sie wissen doch, dass das Größte, was wir haben als Schatz, als Christen, das Wort Gottes ist. Ich habe dort auf unserem Schiff vor 150 Leuten die Geschichte der Salzburger erzählt, die mitten im Winter vertrieben wurden, von Haus und Hofen alles hergegeben haben. Aber die Bibel haben sie vorausgetragen, wenn sie nach Ostpreußen sind. Ein Viertel ist verhungert und unterwegs erfroren. Aber die Bibel, das war's, für das sie alles gelassen haben. Und sie kamen nach Jericho. Und als Jesus aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als der hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Eine ganze Stadt ist auf den Füßen. Was ist denn passiert? Jesus ist da. Wirklich. Es gibt keine so große Attraktion in unserer Welt wie schon der Name Jesus. Bei Gottlosen, bei Ablehnenden, bei Suchenden, bei Heiden, bei Atheisten, bei Christen, wo man wie hin will, Frommen. Und das ist so wichtig. Stadtgespräch in Jericho. Wir kennen ja auch die Geschichte von dem Zachäus, der gar keinen Platz fand, um Jesus überhaupt zu sehen, der auf den Baum geklettert ist. Und das ist für uns heute ganz wichtig, dass wir das wieder kapieren. Jesus ist das Allergrößte und das Wichtigste, was wir der Welt zu bieten haben. Wir meinen ja oft, unser frommer Lebensstil sei für die Leute interessant, unsere Musik, unsere Häuser, unsere Mitarbeiter, unsere Publikation. Das Beste, was wir der Welt sagen können, ist, dass wir ihnen einfach von Jesus erzählen. Und das in allen Teilen der Welt. Bei den Buddhisten, bei den Hindus. Ich bitte Sie herzinniglich, diskutieren Sie nie mit Muslimen über den Koran, Sie können sie bloß verletzen. Aber erzählen Sie Ihrem Nachbar, Ihrem türkischen Nachbar, einfach, was Ihnen Jesus bedeutet. Da lösen Sie eine Revolution aus. Einmal erzählen. Ein Freund von mir ist Pastor in Izmir, der sagt, Ich war in Nagold im Zellerstift, da hat mich eine Eidlinger Schwester mitgenommen, war Bibelkreis. Ihr ahnt nicht, was das bei mir ausgelöst hat. Einfach von Jesus erzählen. Eines Tages ging er dann zu seinem Vater und sagte, ich bin Christ geworden. Weil Jesus, das ist, Gott kommt zu uns, da begegnet man Gott. Nirgendwo kann man Gott begegnen. Viele meinen, man könnte Gott in Gefühlen finden oder in Hingaben, Versenkungen, Mystik und Esoterik. Nein. Und das ist doch die aufregendste Nachricht für alle Menschen in der Welt, dass Gott sich finden lässt. Gott wirklich, der ewige Gott, der lebendige Gott, den kann man wirklich finden. Den kann man wirklich finden, da wo Jesus ist. Ich bin immer traurig, dass heute in vielen christlichen Versammlungen der Name Jesus nicht mehr vorkommt. Ich treffe ganz viele Leute, die sagen mir, bei uns in der Gemeinde wird schon lange nicht mehr von Jesus gesprochen. Da spricht man vom guten Gott. Weiß zwar nicht, was das ist, ein guter Gott, aber viele sprechen von einem Feld-, Wald- und Wiesengott oder sonst von einem Buddha oder einem Allah in den anderen Religionen. Viele Leute sagen, ich möchte Menschen von Gott überzeugen. Ja, liebe Leute, das braucht ihr nicht. Die Hindus haben 300 Millionen Götter. Die sind noch, stellen euch noch in Schatten. Bei unter Gott stellt sich jeder was anderes vor. Ich stelle mir so ein höheres Wesen vor. Ich weiß gar nicht, was man sich da vorstellt, ein höheres Wesen. Gott hat sich kundgetan in Jesus. Er hat sich geoffenbart. Und darum müssen wir der Welt von Jesus erzählen, weil in ihm die ganze Fülle Gottes leibhaftig da ist, weil er mitten unter uns ist. Und dort können wir ihn finden, ganz gewiss können wir ihn finden. Das ist das Große. Vor ein paar Tagen die Geschichte gehört, dass in Pakistan sie eine Open-Air-Evangelisation gemacht haben. Sie wissen, in Pakistan werden viele Christen umgebracht, sogar in den Gefängnissen der Polizei. Brutal, wie die mit den Christen umspringen. Und dann sagte mir der Freund, sie haben ganz großen Wert gelegt. Fast 1000 Leute waren da in der Open-Air-Evangelisation, über ein Wort zu sprechen. Kein anderer Weg führt zu Allah als über Jesus. Ich war entsetzt. Das ist der Beleidigung des Propheten. Er sagt, das wissen wir. Aber wir konnten nicht schweigen. Wir müssen es ihnen doch sagen. Es war wunderbar. Gott hat seine Hand über uns gehalten. Und wir können es klar bezeugen. Und das ist so wichtig für unsere ganze Arbeit, die wir haben, dass wir den Menschen das sagen. Das können ja schon die Kinder in der Kindergruppe fassen. Er ist der gute Hirte. Er ist das Leben und die Wahrheit. Er liebt dich. Er kommt dir ganz nahe. Und nochmal, das Beste, was wir Christen in der Welt haben, was die Kirche hat, das Beste von allem ist Jesus. Das Zeugnis von Jesus, dass wir das weitergeben. Und darum war die ganze Stadt Jericho auf den Beinen. Aber jetzt passiert was Erschütterndes. Da waren ganz viele nah dabei, haben Jesus sogar leibhaftig gesehen, haben seine Worte gehört. Und am Abend des Tages, sagen sie, es war nichts. Nichts. Leer. Enttäuscht. Sie haben nichts gefunden. Und das passiert heute bei ganz vielen, die konfirmiert sind, getauft sind. Mich hat es kalt gelassen. Mein Herz ist leer. Verstehe nichts. Mir bedeutet der Name Jesus nichts. Und der Name Jesus wird auf diese Weise sogar zum bestgehasstesten Namen in der Welt. Kein Name löst so viel Verachtung aus. Bei all denen, die mal was von Jesus gehört, gesehen haben, aber nie was mit ihm entdeckt haben. Und darum ist das wichtig, dass wir am Anfang stehen bleiben. Eine große Menge zog mit Jesus und am Abend waren sie enttäuscht. Vielleicht waren sie fragend, neugierig. Aber sie haben nichts mit Jesus erlebt. Und das ist die größte Not, wenn man nichts mit Jesus erlebt. Da ist man frustriert und hat nur ein paar Stunden zugebracht. Mein erster Punkt, ausgerechnet ein Blinder sieht klar. Ausgerechnet ein Blinder sieht klar. Stell dir mal vor, der saß da im Straßengraben, im Staub der Straße. Was war das für ein Leben? Damals waren die Behinderten ausgestoßen, aber das ist ja bis heute, dass sie sagen, ich bin doch kein vollwertiger Mensch. das schwere Lebensschicksal zu tragen. Dann gab es keine äußere Versorgung. Er streckte also die Hand aus und Holzlöffel hatten die meist. Bitte um eine milde Gabe. Und dann waren ein paar nette Leute, die alles was reingeworfen haben. Er war vom Almosen der Leute abhängig. Ein schweres Lebensschicksal, ein verzweifeltes Lebensschicksal. Er weiß gar nicht, wie er das bewältigen soll. Jeder Tag war eine Qual. Morgens denkt er, wenn nur schon Abend wäre, wenn Abend wäre, wenn nur schon wieder Morgen wäre. Er kann seine Last gar nicht tragen. Und so ging das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr um Jahr. Es war ein furchtbares, schweres Leben, verzweifeltes Leben. Und dann erlebt er das Gleiche, was auch die anderen leben. Dass da ganz viele Leute an ihm vorbeitrappeln. Also, da müsste er sagen, jetzt mache ich das Geschäft meines Lebens, jetzt muss ich betteln, dass Geld reinkommt. Aber er merkt, was ist das denn? Da laufen so viele Leute mir vorbei und die sind ganz still und einer redet. Ist eine Demo oder was ist denn da los? Und dann hält er die Leute an und sagt, halt mal, was macht ihr denn da? Was ist denn los? Sag mir, was da los ist. Da hat er den Mund. Jesus von Nazareth zieht vorüber. Naja. Ein ganz einfacher Satz, Jesus von Nazareth, naja. Und jetzt passiert, und das ist der Knüller der ganzen Geschichte, was bei diesem Mann passiert, im ganzen Markus-Evangelium kam es vorher nur einmal vor, dass ein Mann klar gesehen hat, wer dieser Jesus von Nazareth ist, war der Petrus in seinem Bekenntnis. Alle anderen haben es nicht begriffen. Ausgerechnet dieser Blinde ruft und sagt, das ist ja der, von dem der Jesaja gesprochen hat. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, der Sohn Davids, der verheißene Messias. Jetzt haben Sie ja ganz recht, dass Sie sagen, wie passiert denn so ein Wunder? Ich war sehr dankbar, dass Udo Zansinger das schon vorher so schön klar gesagt hat. Was ist denn das? Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, Sie können das nicht mit Ihrem Verstand kapieren. Darum enden alle Diskussionen, die Sie auch im Hauskreis geführt haben, auch wenn sie bis morgens 3 Uhr dauern, immer so, dass man am Ende so klug ist wie vorher. Martin Luther hat es an seiner Auslegung zum Katechismus, ihr seid ja unierte Kirche, wir Lutheraner in Württemberg haben es noch so gern, ich kann, dass ich nicht durch meinen Verstand, nicht durch meine Kraft Jesus Christus erkennen kann. Geht nicht. Nie hat ein Mensch über seinen Verstand Gott erkennen können. Ja, wie geht's dann? Heißt bei Luther, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium erleuchtet. Ja, wie passiert das? Durchs Evangelium. Was ist das? Durch die Bibel. Der Geist Gottes wirkt im Bibelwort. Und darum ist eine Gemeinde arm, wenn sie keine Bibelstunde mehr hat. Und sie sind arm, wenn sie nicht täglich in der Bibel forschen. Und wenn sie es nicht so lesen, dass der Geist Gottes an ihnen wirken kann. Weil das Wort Gottes vom Geist Gottes durchdrängt ist. Das haben sie doch erlebt. Als sie am Grab standen und das Wort auf einmal, das Bibelwort gehört haben. Das Gotteswort, das inspirierte Gotteswort. Jesus sagt, das ist ein Samenkorn. Ein Samenkorn hat in sich Kraft, das wirkt. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Wenn Sie den Heiligen Geist vom Gotteswort lösen, landen Sie in der Schwärmerei. Haben Sie gehört? Wenn Sie den Heiligen Geist vom Wort Gottes lösen, dann landen Sie immer in der Schwärmerei von Menschengedanken. Doch, das ist ja das Interessante der Bibel, dass uns überall das gesagt, das wirkende Wort, das ins Gewissen durchführt, das unser Leben verändert und erneuert, das Frucht schafft, das ist das Wort durch den Heiligen Geist, dieses Samenkorn, das in uns wirkt. Und das so mächtig ist, was das bei dem blinden Bettler war. Wir kennen es gar nicht, es ist ein Geheimnis, wie jeder von uns zum Glauben kam. Aber das ist das Wunder der Geschichte, das eigentlich Große, dass einer etwas entdeckt, was man mit all seinem Verstand und mit 4 Professorentiteln und Doktorgraden nicht erreichen kann. Was schon bei unseren Kindern in der Kinderstunde passiert. Viele von uns haben dort schon Jesus entdeckt, durch das Wunder des Heiligen Geistes. Und das ist so groß, dass dieser Blinde plötzlich weiß, Jesus von Nazareth, das ist der verheißene Retter. Und es gibt in der ganzen Welt niemand, der uns den Weg zu Gott weisen kann, der uns die Tür zum Himmel aufschließt, als allein dieser verheißene Heiland. Und der ist der Retter von Tod und Sünde. Und der ist der, der das Ganze verändert, auf den harren jahrhundertelang die Menschen, und da läuft er an mir vorüber, wirklich in dieser armseligen Gestalt dieses Wanderpredigers Jesus von Nazareth. Ich möchte einfach jetzt mit dir reden heute, mit dir. Hast du Klarheit über Jesus? Hast du das in deinem Leben richtig entdeckt, wer Jesus ist? Hat dir das der Geist Gottes aufgeschlossen? Kommt ja so gern dann bei uns die Sache, ja, warum macht das Jesus nicht bei meinem Freund, der ist ungläubig und da ist ein Spötter? Steht ja in der Bibel drin, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das mit dem Suchen und Finden, das haben Sie oft erlebt, das gilt nicht, wenn Sie Ihren Autoschlüssel verlegt haben. Da suchen Sie oft vergeblich und finden ihn nicht. Und wenn Sie auf ein Amt gehen und dort was wollen, müssen Sie oft stundenlang warten und werden wieder weggeschickt. Da findet man nicht, was man sucht. Nur bei Jesus gilt das, dass Jesus versprochen hat, wenn einer wirklich über dem Wort Gottes sucht, und unzählige haben das bezeugt, haben gesagt, wie ich angefangen habe, mit betendem Herzen das Evangelium zu lesen, da ist mir ein Licht aufgegangen. Und in dem Augenblick war mir es ganz klar, da sind mir selbst die vorher dunklen Stellen der Bibel plötzlich hell geworden. Das hat Jesus versprochen, und dass man plötzlich das begreifen kann. Heute habe ich das Heil gefunden. Heute bricht das Leben an, wo Jesus zu mir kommt. Und das ist das Wichtigste in deinem Leben, Jesus zu entdecken. Die Offenbarung durch den Heiligen Geist, das geschieht durch das Wort Gottes. Es ist ja interessant, dass die Indianer in Südamerika oder die Eskimos oder die Japaner, die eine ganz andere Kultur haben, immer alle, und wir Deutschen, nur das eine Evangelium haben. Und das vor 400 Jahren das gleiche Evangelium ist und seit 1500 Jahren wie zur Zeit der ersten Christenheit. Und dieses eine Wort, das ja nie verändert wird. Es gibt ja immer wieder ganz viele Christen, die sagen, man muss die Bibel neu schreiben. Neulich hat die Frau Kleiner, die Wetterfee, die da immer kommt mit der engen Taille, die hat auch gesagt, man muss die Bibel neu schreiben, da muss ein Kapitel rein über Aids und so. Ja, das ist eine Dummheit der Menschen. Die Bibel braucht nicht neu geschrieben zu werden. Sie ist für Menschen aller Zeiten, aller Kulturen, aller Himmelsrichtungen, ist dieses Evangelium das gleiche, ein Evangelium, in dem sich Jesus offenbart. Und wenn Sie die Bibel aufschlagen, dann geht es bloß darum, dass Sie Jesus entdecken. Ja, toll, da hinten sind die Amtsi-Freunde. Ich bin da auch bei so einer Reise, die wir haben, auf dem Schiff geschippert mit dem Schmuel Smadja, der heißt der Größe. Reisebüro in Israel, der bringt jedes Jahr 40.000 Touristen ins Land und deshalb ist er ganz hoch angesehen in Jerusalem. Aber der hat mir dann ein Buch geschenkt, das sein Vater in seinem Verlag verlegt, von dem Adolf Safi, und da steht drin, das finde ich ganz toll, selbst im Alten Testament, alle Stellen des Alten Testaments zielen auf Jesus und du kannst nur von Jesus her verstehen. Das ist toll, die Juden öffnen uns die Augen. Und da wird die Bibelstunde plötzlich wieder interessant. Und das ist so wichtig, dass wir das entdecken, dass wir Jesus begegnen bei unserer stillen Zeit. Dass wir im Gottesdienst Jesus begegnen. Und interessant, dass nie in all den Jahrhunderten irgendein Mensch anders zum Glauben kam als durch das Wort Gottes. Durch das gepredigte, verkündigte, gelesene Wort Gottes. Nächster Punkt, lass dich nicht abwimmeln. Die Leute haben eine Aufregung. Halt deinen Mund! Und dann sagt, sei still. Ach, Sie kennen das doch. Sei nicht so emotional und du bist so begeistert und du redest immer bloß Jesus, Jesus, Jesus. Und kann man das heute nicht mehr tun? Du musst dich auch um die sozialen Pflichten kümmern und du musst dich auch um die anderen Fragen kümmern. Und wir sind heute ganz andere Dinge. Sie kennen das ja. Und ich weiß noch, bei uns im Predigerseminar, da war eine große Diskussion, als ich in der Morgenandacht zu Jesus gebetet habe. Aufregen, man kann bloß zu Gott beten, Jesus ist doch nur eine Chiffre. Nein, Jesus ist mein Heiland und Herr. Und der mich liebt, in dessen Hände ich fallen will, wenn ich sterbe. Der mich erlöst hat durch sein Blut. Er ist die Mitte meines Glaubens. Und haben Sie das auch schon erlebt, wie das in den Gemeinden oft geht? Du störst, du hast immer bloß das eine Thema, wo wir sagen, komm doch endlich zur Sache, zum Mittelpunkt. Und das ist auch wichtig, wenn wir auf die Straßen gehen. Liebe Leute, ich bin überzeugt, dass viel mehr Menschen, als sie ahnen, Heimweh nach Jesus haben. Sie sind enttäuscht von den Christen, sie sind enttäuscht von der Kirche, enttäuscht von dem Pfarrer sowieso, bin ja auch einer. Und was weiß ich, von der Kirchensteuer sind sie auch enttäuscht. Die zahlen ja noch die Beiträge und kriegen nichts dafür. Wenn wir die Straßeneinsätze gemacht haben, haben wir gesagt, vielen Dank, ich kann mir so einen schönen Anzug leisten, weil Sie die Kirchensteuer zahlen. Aber haben Sie sonst noch mehr, als dass Sie blechen? Ich will Ihnen von Jesus etwas erzählen. Das ist das Wichtigste und Beste, was Sie brauchen. Das sind die Leute da in der Fußgängerzone. Dass wir Ihnen erzählen, was Sie mit Jesus erlebt haben, was er Ihnen bedeutet, das ist das Allerschönste, in schlichten Worten erzählen. Wir brauchen doch keine theologischen Spezialfragen und wir brauchen auch nicht irgendwelche politischen Themen. Auch in der sozialen Frage sind wir doch nicht weiter als die Arbeiterwohlfahrt und die anderen Organisationen, die hier wirklich sich einsetzen, sondern das, wo wir das Einzige haben, das ist in Zeit und Ewigkeit das Wichtigste, ist, dass wir Menschen zu Jesus bringen können. Und darum schreit dieser blinde Bettler noch viel lauter, Jesus, erbarme dich. Ich meine, und das Tolle, er ruft nicht, ich habe doch so ein gutes Herz oder ich bemühe mich doch so gut zu sein. Das meinen wir immer, müssen wir vor Gott bringen. Nein, ich will deine Gnade haben. Gnade, ich habe es gar nicht verdient. War ja auch bei dem Text vorhin schön, Hebräer 13 bei Udo Zansinger. Wie wird denn das Herz fest? Durch Gnade. Und wie erkennt man denn Jesus? Nur durch Gnade. Ich erschrecke oft, dass in vielen Gottesdiensten auch gar nicht mehr von der Sünde geredet wird. Das beschäftigt mich am meisten, wenn ich in eine Versammlung reinkomme. Ich trage doch so viel Schmutz und Unreinigkeit und ich kann doch gar nicht ins Licht Gottes treten. Herr, reinige mich. Ich brauche doch zuerst die Gnade Gottes, dass er mich versöhnt. Ich kann nur aus Gnaden zu ihm kommen, unverdient. Ich habe doch mein Leben verwirkt, ich bin doch nicht gut, aber ich brauche die Gnade. Und das hat der Mann so erkannt, das ist der Zugang zum Evangelium, Vergebung der Schuld. Da findet man Jesus zuerst, wie er mir meine Sünden vergibt und wie er mich freispricht und wie er mich mit Liebe nimmt. Ach, die Geschichte vom verlorenen Sohn, das ist doch toll, wie der Lumpensohn in die Arme des Vaters genommen wird. Das ist doch das Wunder. Da kannst du Liebe Gottes erleben, da zuerst. Und das ist so herrlich. Mach so wie der blinde Bettler. Jesus, erbarme dich mein. Ich brauche dich und ich will dich haben. Nächster Punkt. Und Jesus bleibt stehen. Jesus hört die Stimme, bleibt stehen. Das war nicht nur da so, steht schon im Psalm 34, da dieser Elende rief, hörte der. In dem Augenblick, wo einer schreit, ist er da. Und der blinde Bettler bestätigt es wieder. Es gibt viele Leute, die sagen, sie hätten nichts erlebt auf ihr Gebet hin. Aber ich darf Ihnen sagen, dieser Schrei um die Gnade, erbarme dich meiner, der wird erhört. Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Und bei Jesus wird man nie abgewiesen. Er hört ein Schreien, er hört ein Beten. Und Jesus bleibt stehen und dann kommt dieses herrliche Wort, dass er so oft sagt, komm, komm her zu mir, komm, komm. Und das ist der wichtigste Schritt, den man tun muss. Und das steht nachher so schön da. Er sprang auf. Wir sind ja manchmal auch in Hektik und in Eile. Das ist oft unnötig. Aber dort ist Eile geworden. Wenn Jesus sagt, komm, mach das mit Jesus fest. Schade, dass man in unseren Versammlungen nie fragt, willst du? Billy Graham hat es ja eingeführt mit der Evangelisation, dass man vortritt. Aber bei der Konfirmation, da muss man es im Chor brüllen und ob das überzeugend ist, kann man ja kaum aus der Reihe tanzen. Das ist die wichtigste. Bei der Hochzeit fragt man auch nochmal, willst du mit Käthe als deiner Ehefrau und so weiter, Hans, willst du die? Aber es sind die zwei einzigen Stellen, dabei müssen wir viel mehr fragen, wollt ihr denn wirklich Jesus? In der Gemeinde, wo ich jetzt wohne, in Cannstatt, da ist gerade vor ein paar Tagen der Gemeindebrief gekommen, wo drüber steht, durch die Kindertaufe sind wir unverlierbar Gotteskinder geworden. Wissen Sie, was das ist? Das ist schrecklich, wenn so ein Satz drin ist. Das ist ein Verbrechen. Das widerspricht allem Zeugnis der Bibel. Sondern ich muss Jesus als meinen persönlichen Herrn und Heiland annehmen, so sagt es die Schrift. Die Taufe kann es bloß noch bezeugen. Das macht nicht aus, ob das als Kindertau vollzogen ist. Das ist ein Angebot, das ich ergreifen muss. So wie viel in der Bibel steht, ich will dir ein gnädiger Gott sein. Du musst es ergreifen durch den Glauben, diesem Wort glauben und ergreifen. Und das ist so wunderbar, dass Jesus diesen herruft. Ich sage, er sprang auf, der hat begriffen, ich darf zu Jesus. Er erbarmt sich über mich. Und da waren ein paar in dieser Volksmenge, die haben den Blinden zu Jesus geführt. Das ist der schönste Dienst, den sie tun können. Sie sind vielleicht schon ganz alt und sagen, ich lebe nicht mehr lange, ich habe nur noch wenige Wochen zu leben. Nehmen Sie sich das vor, ich möchte in den letzten Wochen meines Lebens noch jemanden zu Jesus führen. Müssen Sie gar nicht viel machen. Du musst ihm kurz erzählen, wie herrlich Jesus ist. Das kann im Altenheim sein, sonst wo. Was da Tolles schon passiert ist, Jensen zu Jesus zu führen. Sei getrost, steh auf, Jesus ruft dich. Eine herrliche Freudenbotschaft den Menschen. Und die Menschen um uns her sind so verzweifelt, die schaffen ihr Leben nicht mehr und sind voll Angst besessen und werden nicht mehr fertig. Und das geht ja gar nicht zu bewältigen. Junge Leute schon im Burnout, ausgebrannt und leer und sagen, ich schaffe das schon. Das stimmt doch gar nicht, man schafft es doch gar nicht. Man wird mit den Problemen seines zerstörten Lebens nicht mehr fertig. Komm, geh zu Jesus, ich darf dich zu Jesus führen. Da warf er seinen Mantel weg. Mensch, den brauchst doch, ist doch dein Einziger, den brauche ich nicht mehr. Er braucht gar nicht, lass dein altes Zeug liegen, jetzt geht das Neue los und er kam zu Jesus. Muss gar nichts mitbringen. Nächster Punkt, Jesus fragt ihn, was willst du? Warum fragt Jesus? Einmal weiß er sowieso alles. Aber wir haben ein paar Mal solche Stellen, kennen Sie aus dem Evangelium. Warum fragt denn Jesus? Er will dein Gebet klären. Wir machen ja viel unvernünftige Gebete, wo wir Gott vorschreiben, was er jetzt tun sollte. Und die kann Gott gar nicht erhören. Und dann fragt Jesus mal, was willst du denn ganz konkret? Und ich finde das so schön, weil, sehen Sie mal vor, lassen Sie Ihre Fantasie schweifen, das müssen Sie beim Bibel lesen. Er hätte ja beten können, Herr, schenk mir viele tausend Schekel, in Israel die Währung. Oder, kauf mir einen ganz schönen blinden Hund, der mich beschützt. Kann ja viele Bitten haben. Er will das Allergrößte. Und wir sehen nachher, dass es ihm nicht bloß um die Augen ging. Sonst wäre er ja wieder sitzen geblieben und gesagt, Gott, ich sehe. So nachher heißt es, und er zog mit Jesus. Er will Jesus haben. Aber wenn zunächst sehend werden, dass er aus seiner ganzen Lebensnot herauskommt und er will wissen, bin ich denn verdammt in alle Ewigkeit? Was ist denn mein Leben? Gibt es denn noch eine Hoffnung? Und darum sagt Herr, ich will sehend werden. Und dann geht alles Schlag auf Schlag. Das haben sie oft erlebt, wie Jesus ihre Gebete erhört. Was habe ich schon als junger Kerl erlebt? Schon in den Klassenarbeiten der Schule. Ach, was habe ich erlebt? In Unfällen und in Gefahr und im Krankenhaus mit einem ganz schweren Bruch, wo der Professor sagte, der kann mal nicht mehr richtig laufen. Was haben Sie alles erlebt? Das haben wir erlebt, auch in der Gemeinde. Aber manchmal tut Jesus auch das nicht, was wir von ihm wünschen, weil er uns noch Größeres vorhat. Das können Ihnen ganz viele bestätigen. Und darum wollen wir da uns nicht festlegen, auch nicht wundersüchtig sein. Sag, Herr, wie du es hast, so wie Jesus es gebetet hat, dein Wille geschehe. Dass Gottes Wille geschehe, das ist das Beste, das Allerbeste. Gott will nichts am Leben abknapsen, auch in den guten Gaben. Und das ist das Tolle, er kann mein Leben verändern und neu machen. Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und jetzt in dieser schönen Versammlung des Christustages will ich Sie fragen, was willst du denn von Jesus? Darfst das Kleine erbitten, die Nöte des Alltags, alles darfst du von Jesus erbitten. Aber das Allergrößte, Herr, ich will dich haben, dass du mein Leben neu machst. Ich bin auch so ein Verdammter, der mit seinem gescheiterten Leben und so da ist und weiß, das kann es doch nicht gewesen sein. Mein kurzes Leben, wie ist denn das? Wir sind vorher über die Rennstrecke der Solitude hinausgefahren aus Stuttgart. Da hat so viel Plakate für die Motorradfahrer, die Raser, die da am Boden liegen, wo da der Engel kommt. Da steht dann viel zu früh. Da sagt meine Frau, Mensch, wenn die Leute sterben, die müssen überhaupt zur Besinnung kommen. War das alles, was wir gehabt haben im Leben? Und wenn einer selbst Bankerboni eigentlich, was ist das? Was ist das Leben überhaupt? Herr, ich möchte mehr, ich möchte erkennen, um was es wirklich geht in dieser Welt und in meinem kurzen Leben. Und das ist das ganz, ganz große Wunder. Natürlich kann Jesus Blinde sehen machen. Und Jesus kann viele Wunder tun, aber das Allergrößte ist, dass er sündige Menschen zu Gottes Kindern macht und ihr Wesen verändert durch eine Neugeburt. Das allergrößte Wunder. Wenn Sie mal Psychologen sprechen, die sagen, es geht nicht. Ein Mensch bleibt, wie er geboren ist. Er muss mit seiner Veranlagung leben. Das ist eine Botschaft für die Welt, dass Menschen verändert und erneut werden. Paulus sagt mal, wie die Sünde in deinem Leben geherrscht hat, so soll jetzt die Gerechtigkeit herrschen. Wenn Jesus dein Herr ist und dich erneuert. Und das ist so unglaublich, was da passiert und was da geschieht. Und jetzt ist man am Ende nur entsetzt. Die vielen, vielen Leute, Tausende, die am Straßenrand standen und Jesus gesehen haben, die Geschichte gesehen haben, haben es nicht kapiert. Hast du es kapiert? Und kapierst du jetzt, was das Wichtigste des Dienstes ist, den wir in der Welt haben? Was wir weiter sagen müssen, was wir tun müssen in unseren Versammlungen? Der Mann zog mit Jesus mit. Warum denn? Wer Jesus hat, hat das Leben. Ganz gleich, was er hat und wo er ist. Und er hat die Erfüllung und er hat die Freude. Wir hatten vor ein paar Monaten den schweren Dienst. Ein guter Freund von mir war Entwicklungshelfer in Afghanistan, in allen Zeitungen, im Fernsehen kam es, Willi Ehret, der wurde erschossen, 59 Jahre zu beerdigen. Ich musste den Dienst tun in Heimerdingen. Aber war so gut, die Frau, die als Missionarin in Malawi arbeitet, die hat gesagt, wir machen ein Fest für Jesus draus. Na nicht, wir mussten uns auch die Tränen wegwischen, natürlich. Und dann haben wir gesungen, wenn wir dich haben, dich Jesus, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Das ist doch die Erkenntnis von Menschen, die mit Jesus leben. Was auch kommen mag. Und vor uns steht eine Zukunft, eine unbeschreibliche Zukunft, heute schon, morgen und dann erst in der Ewigkeit. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Dafür ist er gestorben und auferstanden, damit in deinem Leben sich eine Veränderung vollzieht. Mit Jesus leben, ganz mit ihm, nichts mehr ohne ihn. Das war das Thema, Jesus verändert. Hoffentlich verändert dich, hoffentlich packst du's. Man kann ja jahrelang Christ sein und all die frommen Formeln auswendig können, dass man selber dabei einschläft. Aber ob man es wieder richtig ergreift, ich will Jesus packen und ihm gehören für immer und in Ewigkeit. Amen.